SRF 1.
Persönlich. Sonja Hasler im Gespräch mit Gästen.
Es ist der erste Sonntag im März. Wir sind hier im Hotel wieder in Zürich. Und wo im Land ihr auch gerade Radio hört, ich begrüße euch ganz herzlich zum Persönlich, meine Damen und Herren. Guten Morgen miteinander. Hallo. Und ich freue mich sehr auf meine beiden Gäste. Sie ist uns sehr vertraut und gehört fast ein bisschen zu der Familie, Katja Stauber. Seit fast 30 Jahren moderiert sie die Tagesshow beim Schweizer Fernsehen. Es hätte aber auch so ganz anders herauskommen können, weil eigentlich hätte sie wollen Charcuterie-Verkäuferin werden. Katja Stauber ist 57, hat zwei erwachsene Söhne, ist verheiratet mit dem Tagesshow-Kollegen Florian Inhauser und lebt in der Nähe von Zürich. Willkommen persönlich, Katja Stauber, guten Morgen. Und bei uns ist auch der Markus Knoblauch. Er ist als Sohn von Schweizer Eltern in Ägypten aufgewachsen. Dann hat er in Bern Medizin studiert und war über 20 Jahre Chefarzt am Spital Männedorf. Seine Spezialität Magen-Darm. Auch bei ihm konnte es anders herauskommen. Der Markus Knoblauch wollte eine Zeit lang nämlich Pfarrer werden. Heute ist er 84, ist verheiratet, hat drei erwachsene Söhne und lebt in Rapperswil-Jona. Guten Morgen und willkommen bei uns, Markus Knoblauch. Ja, wir haben es jetzt gerade wieder in den Nachrichten gehört, von dem Coronavirus, seit Tagen ein riesen Thema. Was macht das mit euch persönlich, Katja Stauber, wenn ihr die News immer hört? Seid ihr da ängstlich?
Nicht von der Sicht von der Tagesschau, aber von mir persönlich, interessanterweise, ich bin ein Mensch, der eh...
So bekommen wir noch das Mikrofon, für das es richtig tönt.
Ich bin ein Mensch, der eh nicht ängstlich ist, also von dort her tut mich das jetzt nicht so berühren, aber ich kann sehr gut verstehen, dass es...
Hört man mich jetzt gut? Jetzt ist alles gut. Eben, was
also
macht es mit
euch? Ich bin ein Mensch, der wahnsinnig ängstlich ist und recht durchs Leben durchmarschiert. Und von dort her tut mich das jetzt nicht beängstigen. Aber es ist wirklich ein Aber. Ich habe grosses Verständnis für Leute, die vielleicht auch schon Vorerkrankungen haben, die sagen, das macht mir Angst. Mhm. Das ist auch berechtigt, weil wir halt auch recht wenig darüber wissen. Das ist so also ein bisschen über Nacht gekommen, von China aus. Und es ist so also weltweit umspannend. Ich glaube, das hat es noch nie so gegeben, dass man eben durch die Städte, Millionen Städte abriegeln und solche Sachen. Leute sagen, es gibt jetzt Kurzarbeit und du von daheim aus arbeiten, Homeoffice und so. Ich glaube, das kann schon sehr beängstigen.
Machen dir etwas anderes? Also wirklich merkt ihr wieder mehr Händewaschen zum Beispiel oder so etwas?
Ja, das habe ich schon immer gemacht. Aber vielleicht achte ich mich vielleicht doch mehr drauf. Also was ich nicht mache, ist gross. Also wenn ich jetzt wieder ins Spital gehe, selbstverständlich, das habe ich aber schon vorher gemacht, meine Hände desinfizieren und beim Rausgehen auch wieder. Aber ich habe auch mal gelesen, aber das kann der Mediziner in der Runde sicher besser beantworten, dass zu viel Desinfektionsmittel eben auch nicht gut sind, oder?
Aha. Markus Knoblauch, stimmt das?
Also das Beste ist einfach die Hände waschen mit Wasser und Seife, oder? Das ist der...
Ja, das hilft am meisten. Ja. Und wie geht es denn euch? Also man hört ja, ältere Leute sind mehr betroffen. Wie geht es denn euch dabei? Sie sind 84?
Aber mir macht nicht mehr sehr viel Angst, oder? Nein, mir macht es nicht Angst. Aber ich bin jetzt zum Beispiel betroffen, weil ich habe einen Bruder in Australien. Der kommt jetzt nicht, wie etwas abgesät ist worden in der Schweiz. Und so ist man ein bisschen betroffen. Oder wenn wir denken, wenn wir jetzt so auf einem Schiff wären und wären in Quarantäne auf einem Schiff in einer Innenkabine und dürften nur eine Stunde aus dieser Kabine raus. Das ist furchtbar.
Das war schrecklich. Ja. Und ihr seid ja ein bisschen verkältet. Ihr habt das vor der Szene schon gesagt, ihr seid die Sprechstunde gesehen. Hat es euch dort ein bisschen Angst gemacht? Oh, wenn es hoffentlich ist, es nicht das.
Nein, es hat mir nicht Angst gemacht. Es ist ja auch nicht so, dass da jedermann stirbt. Es ist nicht so eine gefährliche Krankheit. Oder?
Gut. Unerschrocken, ein Doktor ist bei uns. Wir wollen ja nicht die ganze Stunde darüber reden, sondern es gibt viel Spannendes aus eurem Leben und auch Amüsantes. Katja Stauber, ich musste schnell schauen.
Ihr habt keine Socken an. Und jetzt habe ich gehört, ihr tragt nie Socken. Ist das ein bisschen euer Markenzeichen?
Also nie ist ein bisschen übertrieben. Also ich tue schon, trage Socken zum Beispiel. Mhm. Das muss man einfach. Aber ich bin jemand, der wirklich nicht gerne Socken anhat. Mich engt das irgendwie ein. Ich laufe am liebsten barfuß oder in Flipflops. Füße
engt euch das ein?
Ja. Ich habe mich so daran gewöhnt irgendwie. Und ich, also ich, da ich nie in die Berge gegangen, natürlich, also wenn ich jetzt in die Berge gehe, es ist minus 20 Grad, dann würde ich natürlich auch Socken anlegen. Mhm. Aber ich habe zum Beispiel keine lange Socken oder so. Also ich trage das nicht, nein.
Und ist das so, die sind ja immer so elegant in der Sendung oder in der Tagesschau. Habt ihr auch hinter dem Pultli keine Socken an? Muss ich mir das so vorstellen?
Nein, aber im Studio ist es ja warm. Also aha, von und meistens habe ich, weil man einfach eine andere Haltung hat, habe ich auch High Heels an. Das trage ich eigentlich privat ganz, ganz selten. Mhm. Und von dort her, da kannst du auch keine Socken drin anlegen. Also von dort her ist es eigentlich ganz normal. Ja.
Okay. Habt ihr eigentlich auch so ein Markenzeichen, also ein äußerliches Markus Knoblauch?
Ja, früher war das Krawatte.
Aha.
Ja, natürlich immer Krawatte.
Auch heute, ganz schöne blaue. Mhm.
Ja, das habe ich jetzt heute gedacht, an euren Mann habe ich gedacht, er muss auch immer eine Krawatte anhaben.
Aha!
Das wird der Florian gesagt, ja. Los ich zugehe.
Florian, ich habe es gelernt, er muss auch immer eine haben. Und ja. Ihr habt ja auch, also ihr habt ja Nachtdienste gemacht, Straubizeit, dort hat er immer eine Krawatte angehabt.
Ja, wenn ich nicht handwerklich etwas gemacht habe, oder wo man das Chirurgenleibchen anhat, habe ich aha. Immer eine Krawatte angehabt. Das hat dazu gehört. Wir als Studenten müssen eine Krawatte anhaben.
Aha.
Das hat dazu gehört.
Aber ja. Nicht im Operationssaal, nein, nicht, weil sonst wären sie drin gelampt,
ja.
Oder?
Ja, ja.
Ja, das wäre irgendwie nicht so gut gewesen, ja. Also, wenn wir schon gerade bei Äußerlichkeiten sind, Katja Stauber, jetzt gibt's ja ganz einen Haufen Leute, wenn ihr sendet, dann schauen sie, oh, was hat sie für eine Bruse an? Und jetzt ja die Haare, was hat sie jetzt mit diesen Haaren gemacht und diesen Lippenstift? Wie geht's euch mit dem, wenn die da dauernd bewertet werden?
Also ich hab, auch da habe ich natürlich Verständnis. Ich meine, Fernsehen ist ein Bildmedium. Und dann das Erste, was ich gesehen ist, wie sieht jetzt die heute aus? Also es kann im Guten wie im Schlechten sein, oder? Und die Geschmäcker sind verschieden, das kommt dazu. Und ich glaube, man lernt auch in diesen vielen Jahren, habe ich gelernt, ja, jeder hat so seine Meinung. Der eine findet jetzt die Frisur toll und der nächste nicht. Mhm. Und das ist ja im normalen Leben eben auch so, im Alltag. Und wenn ich jetzt einen violetten Job anhabe, finde vielleicht jemand, das ist ja eine grauenvolle Farbe. Und der nächste sagt, wow, das sieht wahnsinnig frisch aus. Also ich glaube, da darf man sich nicht verrückt machen lassen. Aber ich glaube, das geht ja uns allen so, oder? Niemandem gefällt alles.
Also ihr lebt also, einfach heute mit, kann man sagen.
Ja.
Aber hat es nicht auch Zeiten gegeben, ihr seid ja auch in der Öffentlichkeit, seid ja nicht einfach inkognito, oder? Dann schauen sie, oh, was kauft sie für ein Joghurt, die King anständig. Gibt es nicht auch Zeiten, wo es einem vielleicht ein bisschen mehr beschäftigen?
Mal, das gibt es schon. Also, es hat auch Zeiten gegeben, wenn ich jetzt zum Beispiel in die Stadt gefahren bin, weil ich schnell etwas gepostet habe, und ich dachte, da schauen mich zu viele Leute an, dann habe ich es vielleicht einfach in dem Moment nicht vertraut und bin wieder heimgegangen.
Ah, wirklich?
Aber das, ja, aber in diesen fast 30 Jahren hat es das vielleicht viermal gegeben. Also, das ist natürlich wahnsinnig wenig. Und sonst, ich glaube, ich habe mich daran gewöhnt und der wichtigste Punkt ist, die Schweizerinnen und Schweizer sind ja wahnsinnig freundlich und nett und es kommt ja niemand zu einem an und sagt, also, wenn ich um 7:30 einstelle und sie kommen die Schaltung auch wieder ab, das sagt niemand, oder? Die denken sich das und drehen sich um. Das ist auch alles okay, aber ich glaube, wenn man angesprochen wird, dann ist es wirklich zu 99,999%
ist es
sehr nett.
Positiv. Und es gibt wahrscheinlich auch schöne Begegnungen, oder?
Ja, also zum Teil ist es natürlich noch witzig, weil die Leute kennen mich so lange Zeit und ich bin irgendwie wie eben bei ihnen im Wohnzimmer, wie sie das gesagt haben. Und ich kenne sie aber nicht, weil ich sehe sie ja nicht, oder? Und das ist zum Teil dann ein bisschen noch spässig irgendwie, aber sehr lustig, ja.
Jetzt moderiert ihr die Tagesschau schon fast 30 Jahre und Anfang April tretet ihr im Hintergrund, also so ein bisschen aus dem Scheinwerfer, ihr werdet Produzentin, sitzt jetzt zum Teil schon. Ist das auch ein Grund, dass ihr sagt, nein, ich brauche es nicht mehr, die Öffentlichkeit?
Nein, das ist eigentlich, ich habe mir das selber überlegt, wirklich, wo der Job von der Produzentin frei geworden ist, habe ich gedacht, das wäre jetzt mal noch etwas anderes. Also ich kann mir das gar nicht vorstellen, ich arbeite noch 6 Jahre und ich fühle mich, ich weiss auch nicht, wie 45. Mhm. Und ich möchte in diesen 6 Jahren noch mal etwas anderes machen. Und das hat mich sehr gereizt. Das ist ein Job mit ein bisschen Führungsaufgaben und das ist die Moderation weniger. Und ich habe einfach gefunden, ja, jetzt wollte ich einfach noch mal etwas anderes machen und wirklich 28 Jahre. Ist gut.
Ist auch eine extrem lange Zeit. Also gibt's da, wenn ihr jetzt das so ein bisschen probiert zu überschauen, gibt's da irgendwelche Momente, wo ihr sagt, das wird im Leben nie mehr vergessen? Der Tag heute?
Ja, das sind natürlich die Erlebnisse, die wir alle nicht mehr werden vergessen, wenn ich es jetzt vom politischen her anschaue, oder? Und das ist 2011, das schlimme Jahr gewesen, wo so viel passiert ist. Aber ich muss sagen, in diesen 28 Jahren hat es natürlich viele Sachen gegeben, wo man nie mehr vergisst. Aber ich glaube, mir geht es nicht anders als jedem anderen auch.
Vielleicht, weil Lady Diana gestorben ist.
Ja, gut. Oder? Das stimmt.
Du, ich habe gehört, sie hat eine grosse Nähe zu den Royals, oder?
Ja, also, das wird mir immer so ein bisschen angesagt. Wenn sie einmal jemand sagt, dann sagen es natürlich alle anderen auch. Nein, es stimmt. Es ist eine grosse Nähe. Also, es ist jetzt ein bisschen viel gesagt. Aber ich finde, gerade das britische Königshaus oder die Schweden, meine Liebling übrigens, Die bringen ja auch viel. Das ist noch interessant. Gesellschaftlich, was die bringen. Und die bringen auch eine Identität für das Volk. Und jetzt gerade die armen Briten mit Brexit und so. Ist jetzt die Queen, die 93 ist ja eigentlich die einzige stabile Konstante.
Aber jetzt ist ja der Harry noch ab und die Meghan, oder?
Ja, das ist natürlich eine grosse Geschichte. Ich bin Produzentin gewesen, wo das passiert ist übrigens. Und ich habe natürlich jetzt Schlagzeilen. Ich konnte bestimmen, was drin ist. Nach dem Brexit, der Mexit. Und, ich habe Freude gehabt, dass das also in meiner Tagesschau dann vorgekommen ist.
Markus Knobloch, seid ihr einer von denen, der noch Punkt 7:30 daheim vor dem Fernseher sitzt und einschaltet und die Tagesschau schaut?
Also, wenn ich daheim bin, ja, dann mache ich das. Das ist eigentlich das Einzige, was ich schaue am Fernseher.
Mhm. Gerade.
Ja, sonst habe ich fast keine Zeit. Oder?
Ja, eben, gell, viel beschäftigt. Ja. Und habt ihr die Katja Stauber wahrgenommen und wie echt das?
Ja, die kenne ich natürlich seit Jahren. Seitdem wir einen Fernseher haben. Früher mit den Kindern haben wir keinen Fernseher gehabt.
Ja. Und wie habt ihr sie so erlebt?
Ja, immer. Die haben so eine wohltuende Distanz zu dem, was sie sagen. Sehr objektiv. Also immer sehr gut, da weiss man genau, woran man ist.
Wow, ja. Es ist ja Radio, man sieht sich, ich bin fast ein bisschen rot.
Ja. So. Und es gibt ja Leute, eben die Distanz sind auch ein bisschen streng, gehört man immer wieder, werdet ihr wahrgenommen. Und ihr habt mir gesagt, ihr seid eigentlich nicht ein Verstandsmensch, sondern ein Gefühlsmensch. Mhm. Wie geht ihr damit um, wenn ihr all die schlechten Nachrichten, die ihr müsst erzählen, also Krieg, Katastrophe, Unglück, was macht ihr das mit euch?
Also abgestumpft bin ich immer noch nicht und das wäre auch ein ganz schlechtes Zeichen, auch nach dieser langen Zeit nicht. Also man reagiert natürlich immer noch, aber wir kommen ja am Morgen um 11 Uhr und beschäftigen uns den ganzen Tag schon mit den Themen. Von dort her haben wir eine gewisse Distanz und mein Job ist es einfach, um 7:30 dort zu stehen und zu erzählen über das Weltgeschehen und da sind Gefühle einfach nicht am Platz.
Aber gibt es denn Momente, wenn ihr einen Beitrag seht oder Bilder seht aus Kriegsgebiet irgendwie vorher,
Also, das sind so Bildagenturen, muss man sich das vorstellen, wie früher eine Nachrichtenagentur über den Ticker gelaufen sind, auf dem Papier, heute ist natürlich alles digital. Und das läuft ja den ganzen Tag, der Bildaustausch quasi der Welt weit, und dann sehen wir die Bilder, die werden aber natürlich noch bearbeitet, also nicht im Sinne von verfälscht, um Gottes Willen. Nicht, dass man mich da falsch versteht, aber die muss man zusammenschneiden und die Leute reden lassen, und das tun die Journalisten bearbeiten. Aber, eben, wir haben sie natürlich schon gesehen, aber es gibt sicher Bilder. Und das ist immer noch so, wo einem wirklich schockiert, oder? Das ist klar, ja.
Und es gibt auch Sachen, die euch total aufregt. Also eigentlich müsst ihr ja neutral sein, aber, wo ein gewisser Herr Trump ist Präsident geworden von Amerika, hat er 2 Tage schwarz gedreht. Darf man denn das als Tagesshow-Moderatorin?
Das ist eine gute Frage, aber ich habe es einfach gemacht. Und ich glaube, es hat ja viele Leute gegeben, die schockiert waren. Und ich habe gefunden, ich darf, also ein Journalist, wir sind alles Menschen, oder? Wir sind ja kein Roboter, der irgendetwas in die Kamera erzählt. Und wir haben Gefühle und Ansichten. Und ich finde, bei einem Sexist und bei einem notorischen Lügner und jemand, der sich quasi über das Gesetz stellen will, und ich höre jetzt auf damit, finde ich, darf man auch eine Haltung zeigen. Und als Journalist und Journalistin darf man auch eine Haltung zeigen, wenn es eben gegen demokratisches Verständnis ist.
Der Markus Knobloch nickt ganz fest, das sind die verstanden.
Oh, merci.
Es hat doch mal einen Fernsehsprecher gegeben in der Nachricht, den Herr Spahn.
Genau, der Paul Spahn.
Ja. Dem hat man ja angesehen, wenn er gelitten hat, wenn er etwas hat müssen sagen, oder wenn er Freude gehabt hat, oder wenn er traurig ist, der hat es nicht verbergen können, oder?
Der hat brüllt, glaube ich. Ja, also ich habe das nicht, ich bin natürlich dann auch noch als Kind gesehen.
Gut, jetzt ist euer Job, Markus Knoblauch, ist doch ein bisschen ein anderer. Ihr habt ein Leben lang gearbeitet als Arzt, Internist, Facharzt für innere Medizin mit dem Spezialgebiet Magen-Darm. Ich habe es schon gesagt. Und ich muss ehrlich sagen, für mich klingt doch das ein bisschen unappetitlich. Was fasziniert euch denn so an einem Darm?
Ja, erstens mal ist es hochinteressant, oder? Aha. Was da alles passiert, oder?
Es ist, da passiert viel im Darm, das kann man sagen.
Ja. Und wir wissen immer noch sehr wenig eigentlich. Gell? Dann gehört natürlich zu dem Gebiet auch die Leber, Bauchspeicheldrüse, Gallenblasen und so weiter. Und dann ist es nicht unappetitlich, wenn man mit dem Spiegel in die Organe hineinschaut. Das ist ja so schön.
Ja, also jetzt. Was ist denn jetzt so schön da drin, wenn ihr mit dem Spiegel schaut?
Es ist ganz super, oder? Man ist nüchtern, der Darm ist gereinigt.
Ja, dann vielleicht.
Man sieht die Schleimhäute massiv vergrössert. Blutgefäß. Also das ist ästhetisch wunderbar. Wisst ihr, der Körper ist nicht nur äußerlich schön, der ist auch innerlich wunderschön.
Oh yeah. Ja. Ja. Faszination, darum könnt ihr das nachvollziehen, Katja Stauber, dass so ein Darm irgendetwas...
Ich habe es nie gelesen, das Buch, aber es war ja, glaube ich, lange auf der Bestsellerliste, ja, Darm genau. Mit Charme, oder? Ich würde mir jetzt so ein Buch nicht kaufen, ehrlich. Ich weiss nicht, das macht mich jetzt nicht so an. Aber ich kann mir es vorstellen, doch. Ich kann das nachvollziehen.
Also, eure Begeisterung ist auf jeden Fall fast ein bisschen ansteckend, Markus Knoblauch. Jetzt seid ihr viele Jahre Chefarzt im Spital Männendorf und seid schon lang pensioniert, seit etwa 20 Jahren. Aber was ihr noch macht, ihr geht zweimal pro Jahr in ein Spital auf Ägypten, in der Nähe von Luxor. Und dort geht ihr arbeiten, dort habt ihr Sprechstunde. Ist das ja, also am Anfang gesagt, ihr seid in Ägypten geboren. Ist das aus dem Grund, dass ihr immer noch dorthin geht?
Also, eigentlich hat es keinen Zusammenhang, aber es war gleich so eine Abrundung gewesen, oder? Ich bin per Zufall angefragt worden, ob ich das Spital würde inspizieren. Und wo das fertiggestellt worden ist. Und dann habe ich gesagt, ja, das mache ich gerne. Und bin gegangen und habe das in der Nacht am 11 Uhr bin ich angekommen. Und dann haben sie gesagt, ich soll jetzt schlafen. Sie haben sich schon 60 Patienten eingeschrieben für mich, oder?
Ja.
Und dann von dieser Inspektion ist nichts geworden. Ich musste arbeiten. Und so ist das geblieben. Das kann ich halt seit 13 oder 14 Jahre, gar nicht.
Zweimal im Jahr, ja. Dort runter. Und du hast mir gesagt, die Sprechstunden, die laufen ziemlich anders als bei uns. Also, was ist denn anders?
die Leute kommen nie allein, oder? Häufig ist die ganze Familie da. Mit Kind und
alle reden drin.
Alle reden drin, alle haben ein Handy. Ein Handy wird im prinzipiell abgenommen, oder? Das geht zu. Es hat jetzt ein bisschen besser, indem sie das Handy schon früher abstellen, wenn es läutet. Aber häufig ist es ganz schwierig, einen Sprechstunde zu führen.
Also kommen 10 Personen rein und alle am Handy.
Alle am Handy, alle reden rein. Der Patient kann kaum etwas sagen, weil die anderen wissen es besser, oder?
Aber die Patienten selber sind dann nicht noch gerade am Handy, wenn die es untersuchen?
Oh, das ist auch schon passiert. Also, ich habe mal eine Frau untersucht, hinten abgelost. Da muss man ja sagen, schnaufen und husten und so. Die haben einfach nichts gehört, immer weniger gehört. Und die haben ja einen Haufen anderen, oder? Da muss man, die können sich nicht abziehen. Da muss man so lüpfen, oder? Sorgfältig. Und also, das letzte habe ich es aufgegeben, weil ich einfach nichts gehört habe. Dann habe ich gemerkt, dass die Patientin noch am Handy war. Das ist kein Wunder, dass ich nichts gehört habe.
Jesus Gott. Und es dauert die Sprechstunden, du hast gesagt, ihre erste hat 60 Leute gehabt, die dauern von morgen um 9 Uhr bis spät in die Nacht.
Häufig, ja, bis spät in die
Nacht. Und jetzt seid ja dir immerhin schon 84, Markus Knoblauch. Also, wie macht ihr das?
Ich weiß, das sind meine Gene wahrscheinlich. Ja.
Also, ihr werdet nie müde?
Die machen es nicht. Jawohl, ich werde schon müde, aber das macht man nicht. Ja.
Und dann haben wir irgendwie doppelt arabischen Kaffee dort?
Ja, die wissen, um welche Zeit ich meine Kaffee brauche. Ja.
Aha, aber das dann schon. Ja, aber das ist wirklich erstaunlich, wie fit und wie gesund das ihr seid.
Ja, es ist ein Wunder. Ja.
Vielleicht geht deswegen, oder?
Ja.
Vielleicht, ja, ich weiß es nicht.
Man
weiß nicht, was am Anfang ist, ja.
Wie habt ihr es so mit Dr. Katja Stauber?
Puh. Ja, also ich bin jetzt eigentlich wirklich selten krank. Ich habe meine Hüften operiert. Was habe ich noch gehabt? Zwei Kinder auf der Welt. Ich bin eigentlich im Spital, außer bei der Geburt von meinen Söhnen. Und der Hüfte bin ich eigentlich nie...
Darmspiegelung? Also,
dann nehme ich den Joker.
Nicht, dass die hätten geschaut, sondern gemacht. Oder?
Nein, man sollte also, das ja machen, oder? Mit ja, der Vorsorge genau, genau. Ab 50. Genau.
Aber es gibt ja, es gibt immer schwere Momente im Leben. Es haben alle erlebt, dass jemand im Umfeld schwer krank ist und man weiss nicht genau, wie es rauskommt. Was hilft euch in solchen Zeiten? Wie geht ihr mit dem um?
Also jetzt ich persönlich, wenn ich also ich muss sagen, in der Familie hat es jetzt bis jetzt einen Fall gegeben, wo jemand schwer krank war, aber das ist jetzt Vergangenheit. Mhm. Und sonst muss ich sagen, Holzanlagen sind eigentlich alle gesund und es ist gut.
Ja. Aber gibt es da irgendwie etwas, was euch hilft? Also irgendwie reden mit den Leuten oder beten? Also,
es ist auch ein bisschen eine Charakterfrage. Also ich bin ein totaler Optimist. Und glaube eigentlich ans Gute und dass es schon gut kommt. Und manchmal, für dich ist das auch fatalistisch oder so, ich weiss es nicht. Aber es ist sicher besser als ein Pessimist sein, ja.
Aber da sieht man einfach, wie wichtig das Gesundheit ist. Und absolut. Markus Knoblauch hat mir gesagt, ihr habt sehr viele schwierige Situationen auch gehabt als Arzt in eurer Karriere. Aber auch so wunderbare Geschichten, wo man eigentlich ja gar nicht glaubt, dass es die gibt. Habt ihr uns so eine?
Ja, ja. Also die schönste Geschichte, also das schönste Erlebnis, das ich habe, aber in zwei Worten geht das nicht.
Ja, das könnt ihr schon drei nehmen.
Es hat ja die Zeit gegeben vom Platzspitz, wo all die jungen Leute Hepatitis C oder B sich akquiriert haben, also eine Virusinfektion von der Leber, oder? Und man konnte gar nichts machen gegen die Krankheit. Und nachher ist das Medikament gekommen, das Interferon. Und das war sehr eine unangenehme Behandlung gewesen, wöchentliche Spritzen während einem Jahr. Man hat viele Nebenwirkungen gehabt. Und da ist eine junge Frau gekommen, die ist weg gewesen von den Drogen und hat das gehabt. Und nachher habe ich das mit ihr besprochen. Und sie hat das hervorragend gemacht. Und ich habe gesagt, das Wichtigste ist, die dürfen nicht schwanger werden, weil das schädigt das Kind, oder? Mhm. Sie hat das sehr gut gemacht. Nach drei Monaten ist sie gekommen und hat gesagt, sie hat einen Rückfall gehabt in Drogen, sie ist geschwanger worden. Oh. Und das war die grosse Katastrophe gewesen. Und dann hat sie gesagt, sie können das Kind nicht austragen. Vom Mann will sie nichts wissen, die Mutter können sie nicht fragen, sie möge arbeiten. Wir haben alles besprochen, was es gibt, was Möglichkeiten gibt und so. Und wunderbarerweise war sie schon nach diesen drei Monaten geheilt gewesen von der Infektion. Aber die Frage von diesem Kind ist ungelöst gewesen und sie hat gesagt, nein, sie sind entschlossen. Sie werden das Kind wegnehmen. Und dann habe ich nie mehr etwas von ihr gehört. Und einmal am Stadelhofen, am Abend um 6 Uhr, im Gedränge, wo ich gewartet habe auf den Zug, steht eine junge Frau vor mir und sagt, kennen Sie mich noch? Wisst ihr, ich bin die Frau mit der Hepatitis C, die er behandelt hat. Er hat gesagt, ja, ich mag mich gut besinnen und so. Und dann hat sie so ein Bubli für ihn gezogen links und hat gesagt, und das ist jetzt das Kindli von denen.
Yeah. Ja. Das, so eine schöne Geschichte.
Das ist die schönste Geschichte.
Und was habt ihr gedacht, oder das Bubli?
Ja, ich war völlig überwältigt. Ja. Ja.
Und fast ein bisschen Augenwasser. Habt ihr das selber noch?
Ja, ja.
Ja. Danke für die Geschichte. Also, wenn ihr jetzt erst gerade das Radio angelassen habt, das ist die Sendung persönlich auf SRF1 mit dem Arzt Markus Knoblauch, ehemaliger Chefarzt am Spital Männendorf, und der Katja Stauber, Moderatorin von der Tagesshow, die dann schon gleich hinter der Kamera arbeitet und sicher auch dort keine Socken anhat. Also, und jetzt möchte ich mit euch in der Biografie ein bisschen zurückspulen an den Anfang, in eure Kindheit. Und da ist es ja bei euch beiden sehr interessant, dass ihr beide die ersten Jahre nicht in der Schweiz verbracht habt. Katja Stauber, eure Eltern sind Deutsche, ihr seid im Norden von Deutschland geboren. Und nach der Scheidung seid ihr dann mit der Mutter auf Afrika gegangen, auf Namibia, wo Grosseltern gewohnt haben. Seid ihr etwa 4 gewesen?
Ja, so etwa, ja. Genau.
Was habt ihr für Erinnerungen an die afrikanische Zeit vor allem?
Ja, also das ist natürlich schon sehr klein, oder? Also ich mag mich jetzt nicht erinnern an irgendwelche schlimmen Sachen, oder? Aber also Erinnerungen an Vieri, schön, glaube ich. Mhm. Easy.
Und ihr seid in einem Frauenhaushalt gewesen, oder?
Mit ja, mit meiner Mutter und mit meiner Tante. Mhm. Und ja, vielleicht ist das auch noch prägend, ja. Mein Mann hat es dann erst später gegeben, weil meine Mutter hat dann einen Schweizer kennengelernt. Und so bin ich in die Schweiz gekommen.
Und er hat mir gesagt, ihr seid häufig ein bisschen allein gewesen dort in diesem Namibia.
Was ja, das ist auch der Grund, warum ich unbedingt zwei Kinder wählen wollte, weil ich bin ein Einzelkind. Und das, ich finde find das... also das hat natürlich auch seine gute Seite, oder? Man muss nicht teilen. wenn man etwas erbt, muss man auch nicht teilen, aber das ist bei mir jetzt nicht unbedingt der Fall. Aber ich glaube, es ist... man ist als Einzelkind ist man natürlich schon ein bisschen allein, ja, das ist schon so. Aber es hat ja den Vorteil, dass man sich dann seine Freunde muss suchen, oder? Man muss sich irgendwie wie etwas Neues suchen. Und ich hätte gerne Geschwister gehabt, ja.
Aber er hat gerne Geschwister gehabt. Hat er irgendetwas unternommen? Hat er Mutter gesagt, du solltest jetzt wieder langsam ein bisschen schauen?
Ich glaube, das habe ich schon zu ihr gesagt, ja. Also ich hätte, mir ist eine Geschichte mal, ich weiss wirklich nicht, ob sie stimmt, gesagt worden, dass ich in Windhoek gesagt habe, also dass ich Männer angesprochen habe und gesagt, ob sie meine Mutter heiraten wollen.
Ah, gerade so. Das auf der Strasse.
Und ich weiss also nicht, ob es einer gemacht hat, aber ja. Nein, sie hat es selber hat sie dann
und gefunden. Irgendwo habe ich gehört, sie sei ein Schlüsselkind gewesen. Sie hatte den Schlüssel gehabt, seit irgendwie in Kinski.
Ja, es hat natürlich nicht irgendwie so Kitas gegeben wie heute, sondern es ist eigentlich eine recht komfortable Situation. Also man kann sie immer noch ausbauen, aber im Vergleich zu damals, oder? Da hat meine Mutter das einfach 100% geschafft, meine Tante hat geschafft, ja gut, und dann ist halt Katrin, wie ich im Pass heisse, die ist dann einfach daheim gewesen und ist in Kinski gegangen und ist vielleicht noch zu der Grossmutter gegangen und so, aber man hat dann nicht gross geschaut, was ich mache oder so, also das ist...
Ja. Das hat euch auch selbstständig gemacht, vielleicht?
Ja, natürlich. Mhm. Also, es hat ja immer, alle Sachen im Leben haben ja auch, wenn man sie als, sagen wir jetzt im ersten Moment, denkt, das arme Kind, oder? Heute sind es fast überbehütete Kinder, oder? Helikoptereltern und so. Aber es gibt natürlich, wie bei allen Sachen im Leben, auch Sachen, wo man dann sagt, eigentlich hat es mir gut getan. Also, ich bin eben sehr, sehr schnell haben müssen selbstständig werden.
Und dann seid ihr mit, hat die Mutter Gott sei Dank ja eben noch ja, ein Mann gefunden, oder? Ein Schweizer. Und dann seid ihr mit 7 etwa in die Schweiz gekommen.
Also ich bin da eingeschult worden, ja.
Und wie war das genau für euch?
Die ersten 3 Monate waren wahnsinnig schwierig, weil ich niemanden verstanden habe. Klar. Und die Lehrer haben mich auch ein bisschen geplagt. Die haben, ich habe zum Beispiel im Aufsatz geschrieben, Marmelade statt Konfitüre. Das ist mir voll als Fehler angeschrieben worden.
Ja, wirklich?
Und ja, ich habe mich dann aber schon gewehrt, weil so Sachen machen mich dann schon verrückt. Und ich kann mich also schon wehren. Und nach 3 Monaten, aber Kinder sind da recht flexibel. Also nach 3 Monaten habe ich Zürichdeutsch können und das Hochdeutsch ist mir dann zum Glück bleiben.
Und was er aber gemacht hat, extra ein bisschen komisch Hochdeutsch geredet?
Ja, als Kind will man sich ja immer anpassen und will dazugehören und tönen wie alle anderen. Und dann habe ich angefangen, so Hochdeutsch zu sprechen. Aber ganz, ganz, ganz extrem. Und meine Mutter hat fast Vögel bekommen und gesagt, wie redest du Hochdeutsch, oder? Und da habe ich gesagt, in der Schweiz redet man so Hochdeutsch. Da spricht man so. Und, aber mir hat das gefallen, dass ich so rede, weil alle anderen haben auch so geredet. Und es hat dann eben, als ich dann zum Radio gegangen bin, hat dann auch der Roger Winzke gesagt, bei Radio 24, also ein bisschen mehr, nicht so perfekt Hochdeutsch, ein bisschen mehr Helvetismus in das Hochdeutsch hinein. Also es ist ja noch, wir haben ja noch komische Beziehung, also ich, wir Schweizer zum Hochdeutschen, und, aber so schlimm habe ich es dann nicht mehr gemacht, ja.
Markus Knoblauch, du seid in Alexandria, in Ägypten seid ihr geboren, als Sohn von Schweizer Eltern. Die haben sich dort unabhängig voneinander, glaube ich, lernen kennen, sind dorthin ausgewandert und haben 2 Brüdchen. 3 Brüder sogar gehabt. Was habt ihr für Bilder aus dieser Zeit?
Also wie bis 13 bin ich der gewesen. Also die ganze Kindheit habe ich dort verbracht. Und ja, wir haben wunderbare Erinnerungen. Das war eine wunderbare Zeit für uns Kinder, oder? Es waren natürlich ein bisschen koloniale Zeiten gewesen, oder?
Was heisst das?
Ja, man hat natürlich getrennt gelebt von der einheimischen Bevölkerung. Man hat bevorzugt gelebt. Man hat, es ist Krieg gewesen, oder? Hat man sowieso Vorteile gehabt. Ja, man hat ein sehr schönes Leben gehabt, das muss ich sagen, ja. Aber wir haben es auch schön gehabt. Wirklich, als Kinder haben wir es schön gehabt.
Aber die sagen privilegiert, also ihr hattet Hausangestellte gehabt, habt ihr mir gesagt. Und als Bub hat euch das irgendwie, also nicht gestört, aber ihr habt es komisch gefunden. Interpretiere ich das richtig?
Als Kind merkt man ja den sozialen Unterschied, oder? Dass die Kinder haben, ich sage nicht mehr, ein unendliches Gerechtigkeitsgefühl. Und der soziale Unterschied zwischen, wie wir gelebt haben und wie die Angestellten gelebt haben, oder wie das Volk draussen gelebt hat, das hat ihm als Kind schon beeindruckt. Mhm. Ich muss sagen, hat ihm gestört.
Hat er da irgendetwas unternommen?
Nein, das hätte man nicht können, aber man hätte vielleicht können lieb sein mit den Leuten.
Mhm. Ja, offenbar hat er einmal einem Gärtner tanken. Und das war schon verrückt gewesen.
Ja, das wäre, also, es war so gewesen, ich war bei Nachbarn gewesen, und dann hat man, wo ich heim musste, hat man den Gärtner geschickt, mich holen, weil man nicht allein hätte auf die Strasse dürfen, so an diesem. Und dann habe ich auf dem Weg dem Gärtner aus Sympathie die Hand gegeben, ihm dran. Und er hat zögert, weil das hätte er nicht dürfen, oder? Aber er hat nachher seine grosse Gärtnerhand, hat er meine Kinderhand genommen. Und ich sicher die Distanz von daheim haben wir uns wieder losgelassen, weil wir haben gewusst, wären beide gestraft worden, oder?
Ja. Oh, das hätten die Eltern nicht durchgelassen?
Nein.
Aha. Ja. Habt ihr eigentlich in Namibia auch Hausangestellte gehabt?
Nein. Nein, meine Mutter hat im Büro gearbeitet und hat uns gerade so, also wir haben anständig gelebt und so. Nein, angestellt nicht. Wir haben eine Dreizimmerwohnung gehabt. Also nicht Häuser und Hausangestellte.
Weniger kolonial. Jetzt hat immer erzählt, Markus Knoblauch, die sind schweizerischer als schweizerisch in diesem Ägypten erzogen worden. Also wie ist denn das gegangen?
Also meine Mama, die hat einen 120%igen Schweizer Haushalt auf Rechterhalten in diesem Ägypten. Oder? Das braucht eine gewaltige Energie. Ja. Aber das war so. Und in der Schule, es war eine Schweizer Schule, sind wir zu Schweizer Kindern gezogen worden. Wir haben von Büchern her haben wir alle Schweizer Städte kennt. Wir können sagen, das ist Genf, das ist Zürich von Grossmünster oder das ist die Jungfrau.
Mhm. Obwohl wir noch nie dort waren.
Wir sind da gewesen, quasi. Und also das ist für uns, als das Paradies geschildert worden.
Oder? Und was heisst denn, die Mutter hat probiert, so Schweizerisch, also hat ihr den 1. August gefeiert, durch ein Raclette gegessen, oder was hat ihr denn gemacht?
Ja, man hat natürlich den 1. August in der Tracht und in der Mutzli.
Auch wirklich?
Ja, jeder Mann. Die Schweizer fahren, es hat einen Cercle Suisse gegeben, oder? Mhm. Wo man hat können kegeln und jassen und so. Und, ja.
Nein, also das ist mit dem Kühen Mutz am 1. August.
Ja, klar. Ja.
Interessant. Und dann seid ihr mit 11, glaube ich, zum ersten Mal in der Schweiz in die Ferien gekommen?
Ja, nach dem Krieg hat man ja nicht aus dem Land können, dann zumal. Oder? Das war, man war isoliert in dem Ägypten. Dann haben wir in die Schweiz können. Und mit einem Bus sind ein paar Schweizer Familien durch das zerbombte Italien gefahren. Also wir sind mit einem Schiff nach Neapel. Und dann sind wir irgendwo bei Chiasso über die Grenze gekommen und dann sind wir in einem Gasthof einquartiert worden. Die ganze Familie, 6 Personen in einem Zimmer. Und dann hatte es dort die 6 Betten gehabt, und dort so eine Kommode mit einer grossen Schüssel und einem Krug drin. Und sehr bald haben die Leute, die Angestellten, kaltes Wasser in die Schüssel gebracht und heisses Wasser in den Krug. Und dann hat meine Mutter uns angewaschen und ich habe gedacht, ja, das kann doch nicht sein, die haben kein fließendes Wasser, kein Badezimmer, die haben kein heisses Wasser im Zimmer. Die Toilette war irgendwo in einem unteren Stock. Und das soll jetzt die Schweiz sein.
Also hat sie in diesem Ägypten viel besser gehabt als in diesem Paradies. Ja, genau. Ja. Bei euch sind wir verblieben, Katja Stahl, aber ihr seid hier in die Schule gekommen, eingeschult worden. Und ihr seid anscheinend eine fürchterlich faule Schülerin gewesen. Ist das wirklich wahr?
Ja. Das kann man so sagen. Nein, ich glaube, in der Schule bin ich eigentlich... Ich habe Geschichte sehr gerne gehabt. Deutsch, gut, das ist mir recht leicht gefallen. Aber sonst, ich fahre einfach zum Beispiel Mathe oder Chemie oder Physik und all die Naturwissenschaften, das geht ja vielen so, oder? Das ist, ich habe heute noch nicht begriffen, wenn ich Matur jemals geschafft habe in diesen Fächern, weil ich es eigentlich nie, also wie Chemie irgendwie funktioniert, habe ich bis heute nicht wirklich verstanden.
Und das hat mich auch nicht wirklich interessiert.
Nein, also, und ich habe vor allem nicht gewusst, was ich will und was ich soll und was ich beruflich will machen.
Mal?
Und, Ja, doch, doch. Nein, dann habe ich mal einen Film gesehen mit der Grace Kelly. Die ist ja der Côte d'Azur in einem Cabriolet gefahren und die hatte so ein schönes Foulard angehabt. Und dann habe ich gedacht, so will ich auch. So ein Leben will ich auch, oder? Einfach mit dem Foulard in Südfrankreich rumfahren, mit dem Cabriolet. Und dann habe ich gedacht, also wo kann man das, also was kann man für einen Beruf machen? Ich dachte, Journalistin, das tönt nach immer unterwegs sein. Dann kaufe ich mir ein Cabriolet und ein Foulard und mache schöne Geschichten. Und so habe ich mir das irgendwie vorgestellt. Das ist also ein bisschen äußerliche Geschichte, weil ich nicht so recht gewusst habe, was macht eine Journalistin eigentlich.
Hat er heute ein Cabriolet und ein Foulard?
Nein.
Immer noch nicht.
Nein, das nicht. Nein.
Aber was ist denn das mit dieser Charcuterie-Verkäuferin?
Ja, das war mir, glaube ich, so eine pubertäre Geschichte. Aha. Also ich habe in dieser Zeit quasi kein Fleisch gegessen. Ich habe irgendwie, ist das so eine Trotzhandlung gewesen, dass ich gesagt habe, dann mache ich Gott irgendwie, ich habe ganz schlechte Noten gehabt in der Sek. Man hat gesagt, ja, die heiratet sowieso, hat man damals noch gesagt, der Lehrer, oder? Also, die muss nichts lernen. Und ich sagte, ja, dann bin ich halt Charcuterie-Verkäuferin. Das ist mehr so. Und überhaupt, gegen das ist ja auch nichts einzuwenden, oder? Ja. Aber es ist einfach komisch gewesen, meine Mutter dann gesagt hat, das ist ein bisschen komisch, weil du isst gar kein Fleisch. Dann sage ich, ja, gerade deswegen. Also, man macht ja als pubertäres Wesen, sage ich mal, macht man immer das Gegenteil von dem, was die Eltern sagen oder möchten für einen.
Teil machen das. Also offenbar hat er eine schwierigere Pubertät gesagt. Sehe ich das richtig?
Ja, das kann man glaube ich schon so sagen.
Aber dann hat er euren Weg wirklich gemacht. Also er hat Matur gemacht, er hat vieles geschafft bei einer Werbeagentur, bei einer Bank. Und dann hat er eben angefangen, Jus studieren, hat er auch. Dann hat er in den Journalismus hineingerutscht und dann irgendwann ist bei der Tagesschau gelandet. Und offenbar hat er dort einen extrem schweren Start gehabt. Aber warum denn eigentlich?
Ja, die Tagesschau hat vor fast 30 Jahren natürlich ganz anders ausgesehen. Also es sind ganz andere, wie soll ich sagen, Autoritäten haben geherrscht und so ein Senioritätsprinzip. Und ich bin dort reingekommen, genau, keine 30. Und man hat dann einfach so gefunden, als Beri vom Lokalradio, oder? Das ist so. Und ich habe mich wirklich recht durchsetzen und dann eben noch das Deutsche dazu. Und ich sage zu kalt und zu blond und zu gross. Und, also es hat einfach, wie es immer ist, also das geht ja viel, das ist nicht nur, wenn man bei der Tagesschau anfängt, Das erleben fast alle Leute im Leben mal, dass sie einfach nicht akzeptiert werden oder sich mindestens mal durchbeissen, vor allem wenn man jung ist. Aber das Durchbeissen, eben, wie gesagt, hat man auch gut getan. Also ich bin noch dort, die anderen nicht mehr.
Also. Aber du nach zwei Wochen wollen künden. Wer hat denn gesagt, ja, jetzt musst du einfach ein bisschen beissen?
Ja, das ist so. Also ich hatte einen guten Chef gehabt, der Heiner Hug damals. Der hat dann gesagt, ich würde jetzt nicht so schnell aufgeben. Der hat ist noch damals nicht Tagesschau-Chef gewesen, aber Auslandschef von der Tagesschau. Und es hat natürlich auch andere gesagt, hey, ich würde jetzt noch nicht gerade aufgeben. Aber ich habe damals wirklich das Gefühl gehabt, nach 2-3 Wochen, das ist nicht für mich. Das ist mir ein zarter Kampf und ein Haifischbecken dort. Und da ich überhaupt nicht intrigant bin und sehr offen und direkt, ist das einfach nicht so mein. Aber eben, wie gesagt, das ist...
Also müssen ja recht froh haben, dass du ein bisschen, oder? Oder? Was meint ihr? Ja, genau. Markus Knoblauch, eben, du hast vorhin erzählt, mit 11 sind das erste Mal in die komische Schweiz gekommen, in fliessendes Wasser. Und dann haben die Eltern mit 13 in die Schweiz geschickt, auf Bern, ins Gymnasium. Und dann seid ihr allein da gewesen mit 13. Habt ihr da nicht fürchterliches Heimweh gehabt?
Also, ja, natürlich haben wir ein bisschen Heimweh gehabt. Aber, wir sind auch in dem strengen Heim, den Heim entflohen, durch das muss ich sagen.
Du hättest nur gerne den Feuermutz anlegen müssen.
Wir haben natürlich viele Freiheiten gehabt durch das, und das haben wir schon genossen. Oder? Und wir waren immer bei sehr liebenswürdigen Damen, die so Pension geführt haben. Oder ja, häufig waren es verwitwete Damen, die können ihr Haus behalten, indem sie Zimmer vermietet haben oder Pensionäre hatten. Und manchmal bin ich allein gewesen, manchmal war man auch zu viert oder zu fünft gewesen. Und das war schon eine Lebensschule gewesen. Also, manchmal 10, 11 Leute zum Mittagessen. Da hat man sich so als 13-Jähriger schon müssen wehren, oder? Dass man da mal auch etwas können sagen. Also, es war eine gute Schule gewesen, muss ich sagen. Aber, wir haben es gut gehabt.
Ja. Eine Lebensschule, wie dir gerade erzählt, Katja Staub. Und ihr wollt zuerst Bauer werden und nachher Pfarrer. Wieso hat ihr dann schlussendlich doch Medizin studiert?
Ja. Also, ich wäre gern Theologie studiert, aber ich habe ein bisschen Angst vor dem Pfarrer werden, dass ich dann vielleicht auf der Kanzel muss plötzlich Sachen sagen, die ich verzweifeln oder nicht mehr dazu könnte stehen. Vor dem hatte ich Angst. Mhm. Ich denke, das hätte ich vielleicht schon überwunden, die Zeit. Aber ich glaube, die Wahl, die ich dann getroffen habe, war in Ordnung. Das ist gut.
Du hast gesagt, du seist ein glücklicher Doktor.
Ich war ein glücklicher Doktor, genau.
Ich möchte noch ein bisschen über eure Familie reden. Wir haben die Ursprungsfamilie angesprochen. Eure Familie, Katja Stauber, die hat zwei Söhne aus erster Ehe. Die sind 24 und 22. Ihr habt mal gesagt, ihr seid extrem gerne Mutter. Was hat ihr denn den Gielen als Mutter mit auf den Weg gegeben?
Ui, das müsste man, glaube ich, sie fragen. Also,
was war euch wichtig?
Also, ich finde Respekt vor anderen Menschen, Toleranz, sich eben einmal durchbeissen. Ich denke, das ist so ein bisschen die Schwierigkeit heute, dass viele Kinder, ich glaube, die Eltern meinen es natürlich gut, dass sie fast überbehütet sind. Das hat es bei mir auch nicht wirklich gegeben, weil ich natürlich einmal gearbeitet habe. Und sie haben auch müssen zum Teil ein bisschen selber schauen. Und ja, also sie sind schon ein bisschen verwöhnt worden, weil sie haben im Haushalt nicht viel müssen machen und so. Aha. Aber ja, aber also das Einzige, was ich ein bisschen bereue, ist, ich hätte gerne länger Mutterschaftsurlaub gemacht. Ich bin recht schnell wieder arbeiten. Also nach 2 Monaten, glaube ich, oder? Also wirklich ganz, ganz schnell. Und so ein Jahr daheim bleiben, wenn das Kind kommt, das hätte ich noch gerne gemacht. Das würde ich heute anders machen.
Die sind ja seit Jahren alleinerziehend gewesen, etwa 5 Jahre, hat immer gearbeitet. Wie habt ihr das gemanagt?
Ja, dank meiner Mutter natürlich. Ich hatte natürlich keine Krippe mit den Arbeitszeiten von der Tagesschau, wo die Kinder genommen hat, bis um 8:45, bis ich daheim bin. Oder am Wochenende, oder Ostern, oder an Weihnachten, oder am Silvester. Also das sind, dann habe ich natürlich auch noch, also die Kinder haben ja auch einen Vater, also der hat natürlich auch geschaut. Und ja, irgendwie tut man sich, also manchmal haben sie halt müssen auch 2-3 Stunden allein bleiben. Mhm. Und haben schnell müssen noch immer zu warten.
Ja. Das hat noch nicht weiter geschadet, oder? Nehme ich an. Ich
hoffe, also eben, man müsste meine Söhne fragen, wie sie das sehen. Aber wenn ich sie so anschaue, nicht, nein.
Habt ihr eigentlich aber dürfen Schulbesuch machen? Oder haben die gesagt, oh Mom, uns ist peinlich, wenn du kommst?
Ja, es war wirklich sehr, sehr peinlich gewesen. Ich kann zu keinem einzigen Schulabend kommen. Und irgendwann sind sie mit mir auch nicht mehr in die Stadt gekommen. Oder sie haben den Leuten gesagt, schau meine Mutter nicht so an.
Also, das ist, wirklich?
Ja, das haben sie nicht so gerne gehabt. Also, sie haben, glaube ich, mehr darunter gelitten, in Anführungszeichen, über meine, also, dass man mich kennt hat auf der Straße als ich selber. Und das hat mir dann auch leid getan.
Jetzt seid ihr ja heute verheiratet mit einem Tagesschau-Kollegen, mit dem Florian Inhauser. Und das hat ja gefunkt am Arbeitsplatz, wie bei vielen Leuten. Wer hat denn eigentlich den ersten Schritt gemacht in dieser Sache?
Soll ich das jetzt so erzählen? Ja, gut, die Sendung heisst persönlich.
Ja, wir sind quasi unter uns. Quasi.
Genau. Ja, also wir haben uns schon immer, also wir kennen uns seit 2001. Er hat ja vorher schon den Tagesschau geschafft, ist nach London gegangen und ist dann wieder zurückgekommen. Und das sind bald 20 Jahre. Und wir haben uns schon immer sehr sympathisch gefunden und uns mögen und den gleichen Humor, der uns verbunden hat. Und wo er dann zurück ist von London, habe ich mal gefragt, können wir mal etwas trinken?
Also, das kann man ja, oder? Ja, das kann man. Das
ist ja nichts Verwerfliches.
Also, etwas trinken ist das eine und nachher geht es ja dann noch ein bisschen weiter.
Also, ja, also ich glaube, wenn man sich dann schon zweimal sieht und spürt, da ist mehr als Sympathie da, ja, alles weitere ist Geschichte. Ja.
Gut, also, wir wollen nicht mehr weiter grübeln.
Ja, genau. Heisst die Sendung, oder?
Markus Knobloch, ihr habt 3 erwachsene Söhne. Was habt ihr ihnen als Vater mit auf den Weg gegeben?
Ich weiß es nicht.
Also, was habt ihr probiert?
Man geht eigentlich ohne Prinzipien in so etwas rein, glaube ich, wenn man es gut macht. Das ist, ja, man hat ja die Kinder gern, man will das Beste für sie. Man muss gewisse Sachen durchsetzen. Sie müssen wissen, an was sie sich müssen halten müssen. Aber sonst, ja. Ich habe keine erzieherischen Prinzipien. Ich bin froh, dass ich keine Töchter hatte. Ich komme ja aus einem Bubenhaushalt. Ich hatte selber keine Töchter. Ich hätte ja meine Erziehungsmethoden ändern, wenn ich eine Tochter hätte.
In Weiterbildungskurs, oder? Also, seid ihr denn überhaupt daheim gewesen, oder habt ihr eigentlich dauernd gearbeitet?
Also, ich habe natürlich viel gearbeitet. Aber wir haben immer beim Nachtessen gewartet, bis ich daheim war, auch wenn es relativ spät wurde.
Also, die haben manchmal bis um 12 Uhr gewartet, bis sie können zu Nachtessen.
Nein, schon, sagen wir mal, bis um 8 Uhr oder so. Die haben ja wieder gehen können, nachher, wie es sein musste. Und ich hatte nie ein Hobby gehabt,
solange die Kinder sind da waren. Da haben wir immer Wochenende oder die Ferien haben wir immer alle als Familie.
Das war Priorität. Ja, ja. Jetzt seid ihr im Moment in einer speziellen Situation. Markus Knobloch, eure Frau ist krank und lebt im Pflegeheim. Wie geht ihr mit dieser Situation um?
Ja, es hat sich halt alles so langsam gegeben. Die Krankheit hat vor vielen, vielen Jahren eigentlich angefangen, ohne dass man sie so gemerkt hat. Da ist es immer mehr so in das hineingerutscht, bis sie jetzt eben schlussendlich im Alters- und Pflegeheim ist. Und man ist dann auch recht so isoliert worden durch das. Und ich habe jetzt das Glück, dass ich eine neue Beziehung habe, eine wunderbare Beziehung, die mir auch enorm ein neues Leben gibt, muss ich sagen. Und ja, es ist eine spezielle Situation. Meine Nachfolgerin als Präsidentin von der Kirchgemeinde hat gesagt, Markus, dein Fall steht nicht im Lehrbuch.
Mhm. Ja. Das stimmt,
und das
oder?
Stimmt, das ist genau so. Ja.
Aber
ja.
Gibt es da auch Kritik, dass die Leute sagen, ja nein, also, jetzt hat er eine neue Frau und seine Frau ist krank. Ja, gehört er das?
Vielleicht schon, aber das hat man mir nie gesagt. Oder? Mhm. Die Akzeptanz ist eigentlich erstaunlich gross, das, was man mir zeigt. Mhm. Aber vielleicht hat es Sinn, dadurch sagen sie.
Aber es ist ja eine schwierige Frage. Also, wenn man sich das vorstellt, dass jemand, wo man ein Leben lang ist, zusammen war, nachher ins Pflegeheim geht, gibt es irgendwo Gedanken bei euch, Katja Stauber, je älter dass man wird, dass es so...
57.
Ja, schon. Das stimmt schon, aber wir wissen ja nie, oder, wenn ihr das hört.
Ja.
Also noch nichts Sättiges, dass man sich irgendwie überlegt, ja, es könnte ja sein, dass sie irgendwann ist.
Nein.
Sie macht Runzeln und schaut mich an. Also gut, dann lassen wir das. Oder? Was mich wundert, im Leben, ihr sagt, ihr seid 57, Und ich frage mich immer, was gibt's denn eigentlich für Träume im Leben? Die arbeitet jetzt noch. Ich habe in einem Interview gehört, von ungelebten Träumen, von euch. Da gibt's verschiedenste in diesem Interview im Laufe der Zeit. Eins war, einen Roman schreiben, jahrelange Reise machen um die Welt oder als weißhaarige Oma umringt von meinen Enkelkindern eine wunderschöne Geschichte erzählen. Was ist es gerade aktuell?
Die weißhaarige Oma, trotz 57.
Ja, seht ihr jetzt?
Nein, ich muss jetzt zu den anderen Punkten etwas sagen. Ich glaube, Roman schreiben, weiss ich nicht. Ich müsste jetzt wirklich ein wahnsinnig gutes Thema. Ich finde, es gibt auch viele schlechte Bücher und ich will nicht zu denen gehören, die schlechtes Buch schreiben. Reisen, ich bin in den letzten Jahren mit meinem Mann sehr viel gereisen. Wir haben viel gesehen und im Moment ist das jetzt, ich finde es eigentlich noch schön in Europa. Ich habe Europa wieder ein bisschen entdeckt, oder mir jedenfalls. Frankreich, Italien, Spanien, irrsinnig schön, muss man gar nicht so weit weggehen. Und von der weißhaarigen Oma weiss ich, das liegt natürlich jetzt nicht an mir, oder? Und das wäre natürlich schon, ich fände das irrsinnig, ja.
Also das könnt ihr euch vorstellen, mit Weisshaar und ein bisschen Runzeln und ja, so dort. Ja.
Doch. Mhm. Also eben, aber nicht gerade jetzt.
Ja, das habe ich mir begriffen. Etwas ist noch wegen dem Reisen. Stimmt es echt, dass ihr etwa 20 Paar Flipflops habt und die Koffer füllt vor allem mit diesen Flipflops?
Ich habe sogar mehr. Also das sind die Gummilatschen, die du überall bekommst, oder? Und ich, überall, wo ich bin, kaufe ich ein Paar. Die kosten ja ein paar Franken und sie gehen ja dann irgendwann kaputt. Aber sind für mich eigentlich die lässigsten Schuhe, weil die kann man nicht einmal mit Socken anlegen.
Aber das heißt, man muss nicht mit Socken rein. Markus Knobloch, ihr werdet im Herbst 85. Der reist auch wahnsinnig gern. Der hat auch noch gesungen da im Zürcher Konzert. Chor, hat der Bass gesehen, seid dauernd unterwegs. Was habt ihr für Träume?
Also eigentlich habe ich alle meine Träume schon erfüllt. Aber ich habe keine speziellen Ziele mehr. Ich freue mich am Leben so, wie es ist. Ich freue mich, wenn ich noch etwas machen kann. Ich habe auch wieder neue Aufgaben.
Was ist denn wieder Neues?
Also ich bin letztens gewählt worden in einen Stiftungsrat für Wasser in Afrika. Das hat mich noch erstaunt, oder, mit meinem Alter. Im Lift habe ich den vorherigen Präsidenten getroffen, der hat gesagt, weißt du, jetzt wird ich 80, ich muss jetzt zurücktreten. Ich dachte, wie alt bist denn du?
Also, die nehmen immer noch neue Jobs an. Ja. Das gibt totale Hoffnung auch für die 57-Jährigen, glaube ich. Ist euch schon je einmal langweilig im Leben, Markus Knobloch?
Nein, nie lang. Also nicht wenige Minuten.
Ja, das glaube ich auch so. Ja. Gut, am 3. April ist es, glaube ich, auch Katja Stauber, der moderiert die allerletzte Tagesshow nach 28 Jahren. Habt ihr euch schon vorgestellt, wie das läuft?
Ich kann mir das noch im Moment gar nicht vorstellen. Ich muss mich wirklich ein bisschen vorbereiten. Auch, also emotional habe ich zu lange Abschied nehmen können, also vor einem Jahr entschieden. Und, aber es wird sicher nicht einfach sein. Ich habe keine Ahnung. Also, ich gebe mir Mühe, das weit, also professionell durchzuziehen, 25 Minuten. Aber der Schluss, ja, also, ich weiss es nicht, wie es ist.
Mhm. Wir sind gespannt. Vielleicht gibt es einen oder anderen Tränchen.
Ja, wahrscheinlich schon. Aber ich will noch im Moment gar nicht so wirklich darüber nachdenken. Ja. Geht jetzt noch einen Monat, oder?
Ja. Und ich würde sagen, wir sehen es dann.
Ja.
Am 3. April sind wir sicher, alle, gell, Markus Knobloch, ja, sind wir da sicher vor dem Fernseher um 7:30 und schauen, wie es ihr denn so geht. Für einen Moment, Katja Stauber, Markus Knobloch, wünsche ich euch herzlichst alles Gute. Bleibt vor allem gesund. Viel Händewaschen, wie wir wissen. Danke sehr herzlich für die persönliche Stunde mit euch und euch allen hier im Hotel wieder und allen daheim auch wünsche ich einen wunderbaren Sonntag. Habt Sorge und auf Wiedersehen miteinander. Merci vielmals. Dankeschön. Danke. Danke.
Das war die Sendung persönlich mit Sonja Hassler, Gast Katja Stauber, seit 28 Jahren Moderatorin der Tagesschau im Schweizer Fernsehen, und Markus Knoblauch, ehemaliger Chefarzt vom Spital Männendorf. Die Live-Sendung war im Hotel Wieder in Zürich. Technik Severin Bucher und Hedi Massoudi. Hier gerade noch eine Vorschau von der nächsten persönlichen Sendung am Sonntag, 8. März. Gastgeber ist dann der Dani Forler. Gast, den er eingeladen hat, Barbara Jenzer, Geschäftsführerin von Jenzer Fleisch und Feinkost AG, und Thomas von Arx, Bankfilialleiter und Alphornbläser. Die Sendung ist dann live im neuen SRF-Studio Basel im Merit Oppenheim, Hochhaus und Obacht. Die persönliche Sendung nächsten Sonntag kann nur auf Anmeldung besucht werden und auf srf1.ch. Da können Sie sich anmelden.
Eine Sendung von SRF1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.